Ja, ich freue mich, euch alle zu sehen und wir wollen uns heute mit einem Thema befassen, wie es schon anklang, ist guter Rat teuer? Wir alle brauchen ja irgendwann guten Rat. Und viele Menschen wissen darum, es gibt ja Zeitschriften, die heißen Der gute Rat, es gibt die Stiftung Warentest, nicht? Da kann man sich beraten lassen, wenn man große Anschaffungen macht. Es gibt Beratungsbüros, es gibt große Firmen, McKinsey, die ganze Unternehmen beraten. Und Rat brauchen wir alle. Und das ist heute das Thema. Selbst unsere Bundesregierung braucht auch Rat. Einmal im Jahr ist der sogenannte Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das sind die sogenannten fünf Weisen, überreichen im November immer ein Gutachten. Danach, da sind auch Empfehlungen drin, wie die Regierung handeln soll in bestimmten Lagen. Aber bisher hat die Regierung noch nicht danach gehandelt. Aber man bedankt sich immer für das Gutachten, für den guten Rat und handelt dann doch so, wie es kommt. Ja, damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Und wir wollen dazu ein Wort Gottes lesen aus dem Alten Testament, aus 1. Könige 12. Und Rehabeam, das ist der Sohn von dem gestorbenen Salomo, ging nach Sichem. Denn ganz Israel war in Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und es geschah, als Jerobeam, der Sohn des Nebat, das hörte, er war aber noch in Ägypten, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, da kehrte Jerobeam aus Ägypten zurück. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Da kam Jerobeam und die ganze Versammlung Israel und sie redeten zu Rehabeam und sagten, dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Du aber erleichter uns nun den Dienst des Vaters und sein schweres Joch, das er uns auferlegt hat. Darum wollen wir dann dir dienen. Er sagte zu ihnen, geht hin, noch 3 Tage, dann kommt wieder und das Volk ging hin. Und der König Rehabeam beriet sich mit den Alten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch am Leben war, und sagte, was ratet ihr mir, diesem Volk zu antworten? Und sie redeten zu ihm und sagten, wenn du heute diesem Volk zum Diener wirst und ihnen gut dienst und sie erhörst und gute Worte zu ihnen redest, dann werden sie alle Tage dein Knecht sein. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Doch er verwarf den Rat der Alten, den sie ihm geraten hatten, und beriet sich mit den Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren und die vor ihm standen. Und er sagte zu ihnen, was ratet ihr, dass ich diesem Volk zur Antwort geben kann, das zu mir geredet hat, erleichtere uns das Joch, das dein Vater uns auferlegt hat. Und die Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, redeten zu ihm und sagten, so sollst du diesem Volk sprechen, das zu dir geredet hat. Dein Vater hat unser Joch schwer gemacht. Du aber erleichterest uns. Du sollst zu ihnen reden, mein kleiner Finger ist dicker als die Hüfte meines Vaters. Nun denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit der Peitsche gezüchtigt, ich aber will euch mit der Skorpionspeitsche züchtigen. Und Jerobeam und das ganze Volk kam am 3. Tag zu Rehabeam und der König, wie der König geredet hatte, und er sagte, komm am 3. Tag wieder zu mir. Und der König antwortete dem Volk hart und verwarf den Rat der Alten, den sie ihm geraten hatten. Soweit diese Verse. Ein bisschen Historie wird uns heute nicht erspart. Der alte König Salomo ist gestorben. Und nun ist Rehabeam der Sohn an seiner Statt. Der soll nun König werden. Aber Gott hat längst beschlossen, das Reich zu teilen. Der Prophet hat einen Mantel verteilt, einen neuen Mantel in 11 Teile. 10 Teile bekommt Jerobeam, 1 Teil bekommt Rehabeam. Aber das nur am Rande. Der alte König Salomo ist einmal ganz klug angefangen. Und zwar, als er ein kleiner Junge war, erschien ihm Gott im Traum und sagte, bitte was du willst, ich will es dir geben. Und was sagte Salomo? Ganz demütig. Sagte, Herr, ich bin nur ein kleiner Knabe und ich weiß nicht ein- und auszugehen. Dies ist ein großes Volk zu leiten und zu führen. Schenk mir ein weises, ein gehorsames Herz, dass ich dieses Volk gut leiten kann, Recht und Gerechtigkeit sprechen kann für dieses Volk. Das gefiel dem Herrn, lesen wir. Und der Herr sagte zu ihm, weil du nicht um den Kopf deiner Feinde gebeten hast, auch nicht um ein langes Leben, will ich alles das, was du nicht erbeten hast, will ich dir trotzdem geben. Ja. Und so bekam Salomo Weisheit, Verständnis. Er war damals auch ein Wissenschaftler, er hat wissenschaftliche Werke geschrieben. Ach, er war wirklich ein kluger Mann. Die Leute und die Könige von den Nachbarn, die kamen herbei, um seine Weisheit zu sehen, die Anordnung seiner Diener. Ja, alles das, was er gebaut hatte, seine Gärten, alles das war erstaunlich, sowas kannte man gar nicht. Und einige kamen nur, um seine weisen Sprüche zu hören, seine klugen Empfehlungen und Ratschläge. Salomo war sehr reich. 12.000 Pferde hat er in Megiddo untergebracht. 1.400 Streitwagen, eine Menge Gold und Silber. Wenn wir das lesen, dann staunen wir. Aber heute würden wir auch fragen, Moment mal, wer hat das denn alles bezahlt? Das Volk hat das bezahlt, durch hohe Steuern und Abgaben. Wie wir gerade gelesen haben, das Joch für das Volk war schwer. Das Volk wurde fast ausgepresst. Salomo hatte 700 vornehme Frauen. 700 vornehme Frauen. Und 300 Nebenfrauen. Oh, 1000 Frauen. Wir Männer haben mit einer Frau schon genug zu tun, nicht? Und sind froh, dass wir damit klarkommen. Aber er hatte 1000 Frauen. Ob er die alle gekannt hat, weiß ich nicht. Ja, das ist, und dann wurde der Salomo älter. Und die Frauen, die er geehelicht hat, das waren alles Töchter der Nachbarvölker. Und so sicherte er sich außenpolitisch Frieden. Sogar die Tochter des Pharao hat er geheiratet. Und auch der Edomiter und der Sidomiter und wie sie alle heißen, Hethiter, Ammoniter, Sidomiter und. Und so hatte er Ruhe und Gott schenkte ihm diese Ruhe des Reiches. Aber im Alter schützt vor Torheit nicht. Im Alter neigte er sein Herz fremden Göttern. Warum? Die vielen Frauen lagen ihm im Ohr, denn sie kamen von weit her und vermissten ihre kleinen Götter und haben zu ihm wahrscheinlich gesagt, oh, einen kleinen Götzen kannst du mir doch machen, dann fühle ich mich ein bisschen zu Hause. Nicht? Und die andere hat diesen Götzen gehabt und jene. Und Salomo hat ihm nachgegeben. Sein Herz neigte sich fremden Göttern zu. Der weise Salomo wurde am Ende doch töricht. Gott hat Salomo berufen und dem Berufenen schenkt er Gaben. Ja. Und nun ist Salomo tot und Rehabeam ist an seiner Stätte. Und jetzt braucht Rehabeam, der Sohn, einen guten Rat. Wo gehst du hin, wenn du einen guten Rat brauchst? Fragt man das meine Nachbarschaft? Bei Frauen ist es so, habe ich mal gelesen, 85% der Frauen reden untereinander, beratschlagen sich gegenseitig. Bei Männern ist das nicht. Männer sind eher stille Entscheider. Aber Frauen reden miteinander. Frauen sind kommunikativer. Also, wohin gehen wir? Rehabeam suchte Rat. Allein, dass jemand zugibt, ich brauche einen Rat, ist schon eine sehr demütige Haltung. Ist das Eingeständnis, dass ich Hilfe brauche. Das ist eine Offenbarung, dass ich nicht richtig entscheiden kann. Ich stehe in einer Zwickmühle. Und jetzt brauche ich wichtigen, guten Rat. Wo gehen meine Kinder hin demnächst auf die Schule? Oder welcher Beruf ist richtig für mich? Welcher Beruf hat Zukunft? Wie geht es weiter mit mir, mit meinem Betrieb? Jetzt in Corona. Und wie ist es, wenn ich alt bin? Wer wird mich pflegen? Wir brauchen alle guten Rat. Was macht Rehabeam? Geht er zu Gott hin wie sein Vater Salomo? Wo gehst du hin, wenn du guten Rat brauchst? Ganz ehrlich, die Frage musst du dir selbst beantworten. Also ich habe in meinem Leben gelernt, auf die Knie zu gehen und zu Gott zu bitten. Gib mir bitte einen guten Rat. Zeig du mir, wie es weitergeht. Und da fällt kein Zettel vom Himmel. Nein, wir müssen dann auch geduldig sein. Und manchmal tun sich plötzlich ganz andere Wege auf, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Rehabeam macht das nicht, sondern er geht zu den alten Ratgebern von Salomo und David. Das waren kluge alte Leute, die hatten Lebenserfahrung. Die kannten die Historie Israels, sie wussten um die Berufung Israels als Heilsvolk, als Volk Gottes. Das Volk Israel gehört ja nicht dem König, es gehörte Gott und der König war ja nur der Stellvertreter, der Diener des Volkes. So wie auch die Gemeindeältesten ja nicht die Herrscher der Gemeinde sind, sondern sie sind Diener der Gemeinde. Sie sollen den Geschwistern der Gemeinde nicht den Kopf waschen, sondern die Füße waschen. Das bedeutet, auf die Knie zu gehen und ihnen die Füße, diesen Dienst zu tun. Rehabeam sucht also einen guten Rat. Er geht nach Sichem, dort versammeln sich die ganzen Landstände von Israel, um ihn zum König zu berufen. Und er sagt, nun, was ratet ihr mir denn? Und sie sagen, ja, wenn du die Gesetze befolgst und du musst versuchen, das Joch des Volkes zu erleichtern. Heute würden wir sagen, Steuerreform. Die Steuern müssen gesenkt werden für die niedrigen Einkommen. Damals in Israel war das ja so, die Historie. Das Volk waren ja meistens Kleinbauern und Sklaven. Es waren arme Leute. Die wenigen Beamten und die wenigen, die also zur Führungsschicht gehörten, ja, das waren relativ wenige. Also, der ganze Reichtum Salomos wurde natürlich aus dem Volk gezogen. Und die Leute litten darunter. Hohe Abgaben, hohe Steuern. Manche Investitionen konnten nicht getätigt werden. Wenn zum Beispiel der Weinberg erneuert werden muss, erweitert werden muss und viele andere Dinge. Das konnte man gar nicht machen. Ja, und die Mehrheit der Bevölkerung war arm. Und die Ratgeber von Salomo und von David raten ihm, du musst das Herz des Volkes gewinnen. Sprich doch freundlich zu ihnen. Und wenn du das tust, Rehabeam, wenn du das Herz des Volkes gewinnst, dann werden sie dir dienen. Das Herz des Volkes gewinnen. Das ist der beste Rat. Auch wir müssen heute in unseren Gemeinden die Herzen der Menschen gewinnen. Nicht ihren Verstand, ja auch, aber ihre Herzen gewinnen. Wir müssen ihnen Jesus wertvoll machen, liebenswert machen. Wir müssen ihnen sagen, du brauchst Jesus für dein Leben. Du darfst alle deine Sorgen auf Jesus legen. Jesus ist besorgt um dich, der kennt deine Situation. Er weiß um dein Alter, um deine Gebrechen, er weiß um deine vielen Fragen, er weiß auch um das, was dich umtreibt, vielleicht auch nachts nicht ruhig schlafen lässt. Jesus weiß das. Das Herz des Volkes gewinnen. Und überhaupt, wenn wir im Alten Testament lesen, es geht Gott immer darum, das Herz des Volkes zu gewinnen, es zu erwärmen. Darum hat zum Beispiel Gott auch das Volk Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt. Er wollte das Herz des Volkes gewinnen. Er hat es in der Wüste mit Manna und mit Wasser versorgt. Und er hat es ihnen eine Perspektive gegeben, das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Auch heilsgeschichtlich für uns, ja, eine Perspektive auf Gott hin, auf die Endzeit, auf die Ewigkeit. Und Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er die Herzen der Menschen gewinnt. Er hat seinen Sohn leiden und sterben lassen. Und deine Schuld hat er auf sich genommen, um dein Herz zu gewinnen. Das ist ihm wichtig. Du bist ihm wichtig. Er liebt dich. Gott ist ein Gemeinschaftsgott. Einer, der die Gemeinschaft sucht. In der Schrift heißt es, er sucht solche als seine Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Johannes 4. Gott ist ein suchender Gott. Und wir Menschen sind auch Suchende. Wir sind auch soziale Wesen. Wir können nicht alleine leben. Wir brauchen den anderen, das Gespräch des anderen, das Miteinander. Manchmal auch die Reibereien miteinander. Das ist wichtig. Ja, das gehört zum Leben. Also, er möchte das Herz des Volkes gewinnen. In 5. Mose 6, dieser Sma Israel, da heißt es ja, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben vor mir. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Ja, was ist denn Liebe? Können wir das überhaupt? Können wir Gott von Herzen lieben? So sagen, so, jetzt liebe ich aber Gott. Ne? Das geht ja gar nicht. Nein. Aber wenn ich auf die Auswirkungen sehe, was Gott für dich und für mich getan hat, dann löst das doch bei dir und bei mir Dankbarkeit aus. Wie wir vorhin auch gesungen haben. Dankbarkeit, was Gott alles getan hat. Wie er dein Leben geführt hat bis zu diesem Augenblick. Wie er dich umsorgt hat mit großer Liebe. Ich bin jetzt 79 Jahre, wenn ich zurückdenke, 1941 und dann die folgenden Kriegsjahre, der Bombenhagel im Ruhrgebiet. Gott hat mich da bewahrt und auch meine Eltern bewahrt. Ich könnte Geschichten erzählen, da kann man nur staunen, da kann man nur sagen, das gibt's gar nicht. Meine Mutter war unterwegs zum Einkaufen und dann kamen wieder die Sirenen und dann sagte eine Frau, so kleine Zechenhäuschen, ach Frau Arnold, kommen Sie doch rein, da sind nur ein paar Flieger und die fliegen dann weiter. Ja, meine Mutter wollte schon reingehen und sagte, ja, haben Sie eigentlich recht, aber ach, die Kinder spielen vorm Bunker, nee, die warten dann auf mich, ich gehe doch schnell zum Bunker. Ja, und dann war es doch ein kräftiger Fliegerangriff und das Haus, wo meine Mutter fast reingegangen wäre, hat einen Volltreffer bekommen und war nicht mehr. Also Gott hat dich bewahrt, das ganze Leben. Und das soll unsere Herzen erwärmen mit Dankbarkeit, mit Hingabe, mit Liebe zum Herrn. Herr Jesus, du bist wirklich liebenswürdig. Du hast meine Schuld getilgt, du hast mich, der ich ein Feind war, ein Sünder, begnadigt. Du hast mich zu deinem Kind gemacht, zum Erben Gottes, zum Miterben. Wir erahnen etwas von der Kostbarkeit göttlicher Verheißung. Kommen wir zurück. Also von Rehabiam heißt es, er verwarf den Rat der Alten. Ich habe so bei der Vorbereitung so vor dem Wort gesessen, er verwarf den Rat der Alten. Etwas verwerfen heißt ja, etwas für verachtenswert halten. Etwas verwerfen heißt ja, ach, das taucht nichts. Das ist alt. Das ist verbraucht. Wir brauchen was Neues. Nicht? Die Welt ist voller Neuheiten. Nicht? Computer und Handy ist immer was Neues. Eine neue App und was nicht alle. Nicht? Wir sind alle neugierig auf Neuheiten. Und hier Rehabiam verwarf den Rat der Alten. Ach, was sagen die Jungen, die mit ihm groß geworden waren? Es waren junge Menschen und deren Rat ist ja nicht unbedingt schlecht, weil sie jung sind. Und der Rat der Alten ist nicht unbedingt weise, weil sie alt sind. Aber sie, die Alten, hatten nicht nur Lebenserfahrung, sondern auch einen lebendigen Glauben an den Herrn, den Gott Israels. Und hier bei den Jungen, die sagen, du musst, was, die wollen Steuererleichterung, eine Erleichterung des Jochs, du musst es noch schwerer machen. Du musst sagen, mein Vater hat euch mit der Peitsche gezüchtigt, ich werde euch mit der Skorpionspeitsche züchtigen. Das ist wie eine Geißel, da sind so Haken dran. Nicht? Ich werde euer Joch noch schwerer machen. Er hörte auf die Jungen. Wie hat eigentlich Paulus sich verhalten? In Galater 1 heißt es, als er von Gott berufen wurde, die Begegnung mit Jesus hatte vor Damaskus, da heißt es, er ging nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, also nicht das, was so naheliegend ist, sondern er hat auf die Stimme des Herrn gehört, was ihm der Geist gesagt hat. Er ging 3 Jahre nach Arabien und dort wurde er von dem Herrn unterwiesen. Er ging nicht sofort nach Jerusalem, er ist später nach Jerusalem gegangen, hat mit dem einen oder anderen der Apostel, hat er auch getroffen. Aber die haben ihn nicht unterrichtet. Unterrichtet hat ihn der Herr. Ja, was raten die Jungen ihm? Er soll die Daumenschrauben anziehen. Mein Vater hat euch mit der Peitsche gezüchtigt, ich werde euch mit der Skorpionspeitsche züchtigen. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, stellt sich uns ja auch die Frage, wie sollen wir Gemeinde Jesu heute nach dem Neuen Testament denn leiten und führen, die Verantwortlichen? Es ist auch gar nicht so einfach, wir sind alles verschiedene Menschen, die Gemeinden sind unterschiedlich groß, es gibt große Gemeinden, kleine Gemeinden, es ist unterschiedlich schwierig. Aber eins ist ganz wichtig, die Ältesten und die Verantwortlichen der Gemeinde sind immer Diener der Gemeinde, wie ich anfangs sagte. Und sie stehen in einem Treueverhältnis zu ihrem Herrn. Petrus sagt in 1. Petrus 5, Vers 2, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, nicht aus Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen, sondern als die da Vorbilder der Herde sind. Vorbildfunktion ist gefragt. Bist du vorbildlich? Kann man sich ein Vorbild, kann man nicht als Vorbild nehmen? Natürlich. Wir sind alle nicht perfekt. Nein. Aber das ist wichtig. Und die Lauen in der Gemeinde und die so am Rande stehen, nicht? Wie erreichen wir die? Ja, die müssen wir auf den Knien vor dem Herrn bringen. Die müssen wir besuchen. Mit liebevollen Worten ihn Jesus groß machen. Und das ist nicht immer einfach. Ich kenne da Besuche. Oh, da haben sich schwer aufgeregt, dass ich die besucht habe. Nein. Und die, ja, da kommen Konflikte. Satan will das verhindern. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen diese Leute, die am Rande stehen, die keine oder kaum geistliche Nahrung haben, wir müssen sie motivieren. Ihnen zeigen, du brauchst Jesus. Gerade in deiner Lage. Und der Herr hat dich nicht vergessen. Er weiß um deine Situation, auch deine wirtschaftliche Situation oder deine gesundheitliche Situation. Gott will dich tragen, gibt es ja so ein wunderbares Lied. Ja, die Herzen der Menschen zu gewinnen, das ist nicht ganz einfach. Das erfordert viel Kniearbeit. Müssen wir auf den Knien gehen? Herr, ich kann es nicht. Ich brauche einen Rat. Ich gestehe dir, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hilf du mir, gib du mir einen guten geistlichen Rat, der dich ehrt. Und ich will mich zurücknehmen. Ich will nicht im Vordergrund stehen. Du sollst im Vordergrund stehen, Herr. Deine Macht und deine Kraft soll wirken. Die Jungen, der Rehabeam fragte die Jungen und die Alten und die Jungen hatten ihm einen falschen Rat gegeben. Einen Rat, an dem er scheitern wird. Schade drum. Wenn wir jetzt so die Reaktion der Jungen analysieren, dann sagen wir, na ja, ihnen fehlte die Lebenserfahrung und es war eine gehörige Portion auch Besserwisserei dabei. Sie dachten auch an ihren Einfluss. Und heute in der Politik ist es ja ähnlich, da denkt man auch an sein Geld und seine Tantiemen und Besoldung als Beamter und. Also da wird natürlich schon scharf kalkuliert, nicht? Hier sehen wir, wir sollen uns auf Gott verlassen. Auf einer Seite gibt es auch viele gute Beispiele, dass junge Menschen den Rat des Herrn befolgt haben. Zum Beispiel als David berufen wurde, als kleiner Hirtenjunge wurde zum König berufen. Oder Jeremia als junger Mann wurde berufen zum Herrn als Prophet. Und er gehorchte und ging hin. Ja, was lernen wir daraus? Was können wir heute mitnehmen? Wir können immer wieder nur sagen, was die Bibel uns lehrt. Matthäus 11 ist so ein markanter Vers. Da sagt Jesus, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Sanftmut und demütig ist Jesus. Das heißt, er kann gar nicht anders. Das müssen wir von Jesus lernen. Bist du auch sanftmütig, demütig? Oder gehst du gleich auf die Wände rauf, wenn irgendwas ist? Sanftmütig, demütig. Das ist ganz wichtig. Bei Hiob 11 lesen wir, bei den Greisen ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Und ein Vers weiter, bei ihm, Gott, ist Macht, sein ist Rat und Einsicht. Also die Alten können weise sein, aber es muss nicht. Bei Gott ist Rat und Einsicht. Er hat den Überblick, er weiß um die Perspektive, er weiß um das, was kommt und die Auswirkungen. Jerobeam, der andere König, was macht der? Da heißt es, 1. Könige 12, 26, und Jerobeam sprach in seinem Herzen, Und dann, wenn wir das weiterlesen, dann hat er dann aus Konkurrenzgründen zu Rehabeam eben dann zwei Stiere, goldene Stiere aufgerichtet in Bethel und dann aus Angst vor dem König Rehabeam, denn sein Volk, die pilgerten immer nach Jerusalem und sie könnten ja dann den Rehabeam viel lieber haben. Also Eifersucht, Missgunst, Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und so scheitert auch Jerobeam, obwohl von Gott berufen. Er scheitert an sich selbst. Letzten Sonntag hatten wir einen Prediger bei uns in Buhr und da sagte der Liebe, wisst ihr, mein größtes Problem bin ich selber. Ich scheitere oft an mir selber und ich war erstaunt über seine Offenheit. An sich selbst scheitern. Ja, Jerobeam spricht. Er sprach in seinem Herzen. Das heißt, er hat alles mit sich selbst ausgemacht. Alle seine Befürchtungen in Bezug auf Rehabeam und das Volk. Die könnten von ihm weglaufen. Und Rehabeam hat 180.000 Soldaten und ich habe nur ein paar Leute. Angst. Statt er hingeht und die Sache vor Gott bringt. Schönes Beispiel finden wir auch in Jesaja 37. Nicht? Da wird dann Jerusalem belagert von den Heeren in Assur und dem König von Assur und der Rabschake, der Heeroberste, der führt dann psychologischen Krieg gegen den Hiskia, gegen Jerusalem. Jerusalem ist eingekesselt, hat überhaupt keine Chance. 185.000 Soldaten haben es umzingelt. Und der Rabschake sagt zu dem Hiskia, dein Gott täusche dich nicht. Ich kann dir aufzählen, die Städte, die wir alle schon eingenommen haben, keiner ist entkommen. Und dein Gott kann dir sagen, was er will, er wird scheitern. Der Hiskia kriegt Angst. Und der Rabschake schreibt das auch schriftlich. Und was macht Hiskia? Er macht das einzig Richtige. Er nimmt den Brief voller Drohungen, voller Angst, er geht in den Tempel und legt ihn vor dem Herrn und sagt, Herr, du siehst meine Angst, ich weiß nicht weiter. Rate du mir. Das ist Hilflosigkeit. Was sagt die Julia Hausmann geschrieben, wenn ich auch zugleich nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Und Gott antwortet dem Hiskia und sagt, es wird nicht ein Pfeil nach Jerusalem abgeschossen. Und einen Tag später waren Ulla alle 185.000 Soldaten der Assyrer waren tot. So kann Gott handeln. Kein Pfeil. Guter Rat ist also nicht teuer. Ich komme zum Schluss. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, ich helfe dir. Und jetzt ist dein Glauben gefragt. Du musst Gott auch vertrauen. Vertrauen heißt, ich habe kein Netz da unten drunter. Wie bei dem Artisten, der auf Seil geht. Nicht? Er hat kein Netz und keinen doppelten Boden. Er vertraut auf den Gegenüber, auf den Fänger. So sollen auch wir Gott vertrauen. Ich ermutige dich dazu. Der Hebräerbrief sagt, wir haben eine große Wolke von Glaubenszeugen, die uns umgeben. Schaut auf diese. Sie haben das Ziel erreicht und du wirst auch das Ziel des Glaubens erreichen. Also, was dich ängstigt, was dich beschäftigt, was dir schlaflose Nächte bereitet, bringe es vor dem Herrn. Breite deine Sorgen, deine Ängste, deine Nöte aus. Er wird dir helfen. Amen.